Deutschlandfunk Nova. 100.
Ich muss hier raus. Schnell. Uns alle hat das Leben schon mal in Situationen gebracht, wo wir dachten, das soll jetzt sofort aufhören. Situationen, wo wir am liebsten im Boden versunken wären, wo wir am liebsten geflohen wären. Sofort. Für die meisten von uns sind das aber eben Situationen. Was weiß ich, schiefgelaufenes Bewerbungsgespräch, das völlig unvorbereitete Referat an der Uni vor Hunderten von Leuten, das eine Mal in der Zelle auf der Polizeiwache, weil, ja, man hatte ein bisschen Gras dabei. Alles unangenehm, nur in solchen Situationen wissen wir, das ist gleich vorbei. Was aber, wenn der Gedanke, ich muss hier raus, euch über Jahre begleitet? Und das geht aber nicht so einfach mit dem Rausgehen. Wir lernen gleich Menschen kennen, die extreme Gemeinschaften verlassen haben. Extreme Gemeinschaften, ich muss hier raus, heißt deswegen auch diese 100, Folge 148. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Hallo Nilo.
Hallo.
In einer der beiden Geschichten geht es um Satmara, das ist eine jüdische Sekte.
Genau, die Satmara sind chassidische Juden. Sie sehen den Holocaust als Strafe Gottes an, dafür, dass die Juden sich zu sehr mit dem Rest der Welt irgendwie vermischt haben. Und dieser Grundgedanke hat natürlich Folgen. Sie kapseln sich ab komplett, ihre Kinder gehen nicht auf staatliche Schulen, sie bleiben unter sich. Frauen werden verheiratet mit Männern aus der Gemeinschaft. Die religiösen Regeln sind sehr streng und die soziale Kontrolle sehr groß. Und viele Mitglieder dieser Gemeinschaft, die wollen eine Person tot sehen, nämlich die Deborah Feldmann. Denn ihr ist etwas gelungen, was viele für unmöglich gehalten haben. Sie ist raus aus dieser Gemeinschaft zusammen mit ihrem kleinen Sohn.
Ihre Geschichte hören wir gleich, aber davor lernen wir erstmal Sabine Bundschuh kennen. Sie hat in einer Lebenskrise Kontakt bekommen zu Menschen, die den Kirschblüten nahestehen. Das ist ja sowas wie eine esoterische Gemeinschaft. Manche sagen, das sei sogar sektenähnlich. Gegründet um den damaligen Guru Samuel Widmer, Psychiater, der hat sich mit Psycholyse beschäftigt. Das ist so eine Art Psychotherapie mit Hilfe von Drogen. Also die Menschen kriegen dann MDMA und LSD verabreicht. Sabine Bundschuh gerät in diese Welt, hofft auf Hilfe in der Lebenskrise. Immer tiefer taucht sie ein über Jahre, bis sie irgendwann fast ums Leben kommt. Auch ihre Geschichte in dieser 100. Am Mikro Paulus Müller. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, ich weiß auch nicht. Schwupps, da war ich süchtig. Das wird, glaube ich, keiner sagen, der mit einer Sucht zu kämpfen hat. So eine Sucht entwickelt sich meistens schleichend, das wissen wir. Und das macht sie auch so gefährlich. Kann jedem von uns passieren. Du fängst halt mit irgendwas an, so aus Spaß. Und dann machst du das öfter, weil es eben immer noch Spaß macht. Und dann noch öfter, weil es dann keinen Spaß mehr macht, es nicht mehr zu machen. Und wenn du checkst, dass du süchtig bist, oder wenn das jemand aus deinem Umfeld checkt, dann ist es zu spät. Rauszukommen aus so einer Sucht kann dann die Hölle sein. Ganz ähnlich ist das bei Sekten und ähnlichen Gemeinschaften. Auch das ist ein schleichender Prozess, auch das kann jeden treffen. Timo Nikolas erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr vielleicht auch kennt, ohne es zu wissen. Jedenfalls kennt ihr ihre Stimme.
Ich bin gerade in München, ich sitze in der U-Bahn, in der Münchner U-Bahn. Und irgendwie werde ich verfolgt von so einer Frauenstimme.
Nächster Halt, Marienplatz.
Und ich fahre ein paar Stationen, dann steige ich aus, in den Bus um. Doch auch da ist diese Frauenstimme irgendwie. Ich bin gerade auf dem Weg zu dieser Stimme. Und zwar diese Stimme, das ist die von Sabine Bundschuh. Und die hört man in München an so, so vielen Orten. Sie spricht die Haltestellenansagen der U-Bahnen, der Busse, sie bespricht Aufzüge. Sie wurde sogar mal von einer Zeitschrift zur schönsten Navi-Stimme Deutschlands gewählt. Sabine wohnt in der gemütlichen 2,5-Zimmer-Wohnung in Sendling, das ist ein Stadtteil in München. Sie wohnt da alleine in einem Altbau mit wunderschön hohen Decken und Fischgrätenparkett. Wenn Sabine U-Bahn fährt, dann hört sie sich natürlich ständig selbst durch die Lautsprecher. Und das muss schon manchmal echt strange sein. Aber so richtig komisch ist es manchmal für ihre Tochter.
Die hat mir erzählt, dass sie ihren ersten Rausch hatte und dann mit der U-Bahn nach Hause gefahren ist und ein unglaublich schlechtes Gewissen hatte und sich immer total gemaßregelt und beobachtet vorkam, weil ich ihr immer gesagt habe, wo sie aussteigen soll.
Sabine ist in ihren 50ern und sie umweht so ein ganz leichter esoterischer Schleier. Sie hat so graue, gelockte Haare, sehr ausladend, wie man es vielleicht sich bei einer Schamanin vorstellt. Und dazu dann noch das schelmische Grinsen von einer, mit der man nachts bestimmt ins Freibad einbrechen könnte. Was mir sofort aufgefallen ist, ist die Art, wie sie erzählt. Sie springt da oft wild von einem Gedanken zum anderen, ein bisschen wie bei so einem Assoziationsspiel. Und immer wenn ich sie im Interview wieder zurück auf die eigentliche Frage bringen muss, kommt mir ein Gedanke. Und zwar, dass diese unkonzentrierte Art zu erzählen vielleicht eine Nachwirkung von ihrem, sagen wir mal, Unfall ist.
Die ersten Tage wusste man ja nicht, ob ich es überlebe. Und dann war ich ja auch in einem sogenannten Durchgangssyndrom, das heißt eine deftige, satte Psychose.
Dieser Unfall hat Sabine beinahe das Leben gekostet. Dazu aber noch später mehr. So viel aber schon mal vorab. Der Unfall hängt damit zusammen, dass sie jahrzehntelang Teil einer sehr fragwürdigen Gemeinschaft war. Dass sie einer Überzeugung nachgelaufen ist, einer Idee, die dann albtraumhaft geendet hat. Und um Sabines Geschichte zu verstehen, müssen wir zurückreisen in die 70er.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought.
Ja, da war sie noch ein Teenager. Sie wächst da sehr, sehr behütet in einer Reihenhaussiedlung auf, in einem Vorort von München. Und sie will da vor allem raus. Und die Musik soll mir das ermöglichen.
Wir hatten diese Gruppe, das waren vier Leute. Und wir haben gespielt, das weiß ich noch genau, in der ganz kleinen Liederbühne Robinson.
Also München ist da echt noch eine Stadt, in der Freddie Mercury zum Beispiel nachts durch die Clubs zieht, ja, oder in der Giorgio Moroder die Disco-Musik erfindet und Donna Summer groß macht. Und Sabine ist dann spätestens seit Anfang der 80er Jahre mittendrin, also hat viele verschiedene Liebhaber, nimmt Drogen, Alkohol und hat eben die Musik.
Und da hatten wir einen Auftritt. Dann hat in der Kneipe Ralf Siegel damals von seinem Autotelefon angerufen und hat gesagt, ich komme, reservieren Sie mir einen Platz. Und der kam dann so im Rolls-Royce natürlich mit seiner Entourage und hat dann erstmal Champagner bestellt, das hatten die gar nicht, da gab es nur Bier. Und kam dann und hat sich also unglaublich ins Zeug gelegt.
Sabines Band, die heißt damals Harmony 4 und die spielen eher so alternatives Zeug, Folk, Bluegrass, also auf gar keinen Fall Pop oder Disco. Und Ralf Siegel aber, der Mann im Rolls Royce, der ist eben der berühmteste Pop- und Schlagerproduzent des Landes. Und sein Steckenpferd ist der Eurovision Song Contest. Und nachdem er sie an diesem Abend in der Liederbühne Robinson gehört hat, da hat er jetzt einen Plan. Und zwar, er will mit Harmony 4, mit Sabines Band den ESC gewinnen. Und deshalb steht dann Sabine am 29. März 1984 mit ihrer Band auf der Bühne im Deutschen Theater in München. Denn dort findet der Vorentscheid für den ESC statt und sie spielen einen Song von Ralf Siegel.
Wir sangen von Freiheit für alle, von Liebe und Recht und der Zug um die Welt.
Das war jetzt so nicht eigentlich der Einstieg in die Musik, den ich so gern gehabt hätte. Aber es war ein Einstieg, aber ich war wirklich nicht traurig, als wir dann Dritter wurden. Weil damit war das dann sozusagen gegessen.
Das war's dann mit der Karriere als Schlagerstar. Sabine Bundschuh wird jetzt nicht berühmt. Aber eigentlich gar nicht schlimm, denn sie lebt da schon das Leben, das sie immer wollte.
Ich wollte auf jeden Fall nicht verheiratet sein. Ich wollte nicht in einem Reihenhaus leben und ich wollte viel von der Welt sehen.
Die Bühne, die gibt ihr eigentlich alles, was sie da zum Leben braucht. Ne? Damit ist sie dann irgendwie auch Teil von der Gemeinschaft, von der Szene. Und so vergehen dann so ein paar Partyjahre, bis Sabine auf Karl trifft. Und da ist dann das Jahr 1990. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Und sie weiß noch ganz genau, am Tag des Finals, da lernt sie Karl kennen und dann verlieben sie sich. Und er ist auch Musiker, so wie Sabine. Und die passen damals super zusammen, sagt sie. Beide lieben die Nacht, beide schlafen am Tag. Und sie sind jung und das Leben ist irgendwie aufregend und schön und voller Abenteuer. Und das geht 2 Jahre lang gut. Bis sich dann alles schlagartig ändert. Und zwar am 7. August 1992, beziehungsweise eigentlich schon 9 Monate vorher.
Ich habe relativ lang, ich dachte, also das kriegt man halt dann, das Kind, und dann 2 Wochen später geht man dann wieder arbeiten. Aber das war dann nicht so.
Die Schwangerschaft ist nicht geplant. Und Sabine und Karl, die leben kein Leben, das sich irgendwie mit dem Kind vereinbaren lässt. Heute sagt Sabine, sie ist damals wirklich in eine krass schwere Lebenskrise reingeraten.
Aber kam diese Lebenskrise tatsächlich einfach durch die Geburt der Tochter oder war da...
Nein, durch die Trennung. Also dadurch kam die dann, dass ich wusste, ich bin das, was ich nie wollte. Ich bin alleinerziehend.
Dass sie alleinerziehend ist, hat damit zu tun, dass Karl sein Musikerleben nicht aufgeben will. Das sagt Sabine. Und dazu kommt, dass er noch ein großes Alkoholproblem hat. Also Sabine bleibt da jetzt nichts anderes übrig. Sie trennt sich von Karl und muss dann zurück ins Haus der Eltern ziehen, weil das Geld knapp wird.
Und da saß ich dann in diesem Reihenhaus, schräg gegenüber meine Eltern und wusste nicht, wie ich das machen soll.
Ja, irgendwie fehlt ihr da so ein Lebensplan. Und für Sabine ist jetzt auch richtig schlimm, dass sie jetzt genauso lebt wie ihre Eltern. Dabei hat sie ja ihr Leben lang eigentlich alles getan, um nicht so zu sein. Und deswegen ist sie auf die Bühne, deswegen hat sie dieses Nachtleben gehabt. Und all das, das fällt auf einmal weg. Genauso wie auch die ganzen Freunde, die da in der Szene waren. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das gibt's nicht mehr. Stattdessen wird sie dann von einer sehr guten Freundin angesprochen, von Franka. Und da ist Sabines Tochter so ein Jahr alt.
Da kam diese Freundin und hat gesagt, ich habe vor einem Dreivierteljahr etwas gemacht, was erstmal seltsam klingt, aber du kannst es ja einfach dir mal überlegen. Mir hat es mehr geholfen als jede Therapie. Für mich gibt es ein Leben vor dieser Erfahrung und ein Leben danach. Und wenn man dann schon so im Sumpf sitzt und das Gefühl hat, ich weiß eigentlich gar nicht, wie irgendwas weitergeht, dann habe ich mich halt da angemeldet.
Dann vergehen ein paar Wochen und dann fährt sie los in die Nähe von Augsburg. Und da fährt sie auf einen alten Bauernhof mit einer Scheune, mit Pferden. Und als sie dann da ankommt, da sind schon 40 andere Leute da. Und die Stimmung, die ist ja sehr intim. Also die liegen sich irgendwie alle in den Armen. Und Sabine findet das erstmal sehr seltsam. Und irgendwie ihr Bauchgefühl sagt ihr so, hey, fahr sofort wieder nach Hause, du gehörst hier irgendwie nicht hin. Aber auf der anderen Seite, Franka, ihre Freundin, hat versprochen, das wird dir helfen. Deswegen bleibt sie eben doch über Nacht.
Und dann war eine unglaublich nervöse und geschäftige Atmosphäre am nächsten Morgen, weil man musste das eben alles schön machen, auch dekorieren und so. Jeder hatte seine Matratze, jeder hatte seinen Platz. Es war eine große Anlage verkabelt, sodass jeder seinen Kopfhörer hatte und seine Augenbinde.
Also da war irgendwie schon alles dann vorbereitet und viele haben sich weiße Kleider angezogen. Und auch da denkt sich Sabine so, okay, stopp, das ist irgendwie total strange. Aber dann erscheint die Gruppenleiterin, Julia. Sabine ist fasziniert von dieser Frau und die gibt ihr irgendwie das Gefühl so, hey, ich verstehe dich. Und diese Julia hat etwas dabei, das Sabines Leben total verändern wird.
Dann musste man so anstehen in Zweierreihen, glaube ich. Und dann stand, es war ein bisschen wie Kommunion. Das hat ja alles irgendwie so sakrale oder halbsakrale so Anmutungen, die man halt irgendwie kennt. Und statt der Oblate war es halt MDMA. Also es war so, ich habe mich hingelegt, ich habe die Kopfhörer angezogen, das war ja auch die Idee. Das war wirklich wie eine Welle, wo ich das Gefühl hatte, das kommt und da macht's. Und ich bin in Millionen Einzelteile im ganzen Raum überall versprengt, so eine ekstatische Auflösung.
Das ist das erste Mal, dass Sabine MDMA nimmt, also die reinste Form von Ecstasy. Und diese Glücksgefühle danach, die überwältigen sie komplett. Und dann kommt Runde 2.
Und dann gibt es die Runde 2 und LSD wirkt sofort, also nach ein paar Sekunden. Und das weiß ich noch, ich habe das genommen und dachte, ob ich wohl meine Matratze treffe, ob ich das irgendwie hinkriege, weil die haben sich so also durch den Raum gebogen dann.
Die Leiterin dieser Gruppe, die die Drogen verteilt, die geht da nach einem sehr klaren Drehbuch vor. Auf das Hoch dieses MDMA-Trips, da soll ein Tief folgen. Und am besten erreicht sie das durch LSD und durch die Musik, die durch die Kopfhörer die Teilnehmer beschallt.
Ja, meine Assoziation war da immer, ich habe lauter Felder eben dann gesehen mit Toten und so dieses Grauen des Kriegs auch. Und man hat wirklich dann eben nicht das Gefühl, man sieht es nur, sondern man ist da drin, man ist einfach Teil davon. Und das war nicht so lustig dann. Dann gab es eben immer wieder zwischendurch diese Gespräche, wo dann eben in diesen traurigen Phasen jemand oder ich auch gesagt habe damals, dass mir das eben so wehtut, dass ich es mir auch so nicht vorgestellt habe, also als Familie.
Also man muss sich so vorstellen, Sabine Bunschuh liegt da auf ihrer Matratze und wird in den Zustand tiefer Traurigkeit versetzt. Und dann kommt die Gruppenleiterin Julia und führt mit ihr so eine Art therapeutisches Gespräch. Und was Sabine da erlebt, das hat einen Namen. Und zwar, das nennt sich Psycholyse. Das ist so ein kleiner, sehr umstrittener Forschungsbereich in der Psychotherapie. Die Idee dahinter ist, dass bewusstseinserweiternde Substanzen, wie zum Beispiel LSD, eventuell bei der Heilung von psychischen Krankheiten helfen können. Als Unterstützung in der Psychotherapie zum Beispiel. Und mit Ausnahme aber von ein paar Ärzten in der Schweiz oder in den USA, da wird daran nicht mehr geforscht, denn LSD, MDMA ist alles illegal. Trotzdem aber, Sabine Bunschuh erlebt dort in Augsburg, in der Nähe von Augsburg, eine Art Psycholyse. Aber jetzt nicht in der Klinik, umgeben von Ärzten oder vielen piepsenden Monitoren, sondern eben auf diesem Bauernhof. Und von einer Frau, der Kursleiterin Julia, die laut Sabine eben weder Ärztin noch Psychologin ist und schon gar keine Erlaubnis hat, MDMA oder LSD auszuteilen.
Also haben Sie damals schon gedacht, oh, ich bin nicht Teil von einem Kult?
Nein. Ich habe gedacht, Mensch, das ist doch echt, wenn man das mal großflächig ins Trinkwasser irgendwie bringen könnte, das MDMA, dann würde es wahrscheinlich nicht so bescheuert aussehen auf der Welt, wie es jetzt ist.
Also Sabine sagt, diese neue Droge, das MDMA, das gibt ihr irgendwie damals so alles, was ihr bis dahin gefehlt hat. Plötzlich sind all die Sorgen, die sie hat, winzig klein und überall im Raum ist Liebe und die Lösung für all ihre Probleme sind plötzlich so offensichtlich. Und die Kursleiterin Julia sagt, hey, lasst uns dieses Gefühl und all diese klugen Gedanken, die wir jetzt hier im Rausch haben, mitnehmen in unseren Alltag. Was sie quasi sagt ist, mit der Psycholyse kannst du ein Leben führen, das sich genauso anfühlt wie auf MDMA. Und für Sabine, die ja depressiv ist, da klingt das wie ein Heißversprechen.
Das war plötzlich wie so ein Eintritt in so eine ganz andere und sehr bunte Welt auch. Also die kannten sich alle und die waren überall verstreut und man konnte dann da überall hin, wenn der eine gerade in Thailand war, dann konnte man den auch besuchen. Und also das war, kam mir damals sehr, sehr offen und sehr, irgendwie so hatte so eine Verführung für mich.
Diese bunte Welt, die soll Sabines Rettung werden vor dem Alltag im Reihenhaus. Und sie beginnt in der Zeit dann auch ihre Karriere als professionelle Sprecherin, um Geld zu verdienen, sehnt sich dabei aber immer nach der nächsten Psycholyse-Session. Immer in dieser Hoffnung, irgendwann diesen perfekten Zustand von Glück und innere Ruhe zu erreichen, der ihr da versprochen wird. Und Sabine wird deswegen, ohne es wirklich zu merken, langsam Teil von etwas, das nennen Experten eine sektenähnliche Gemeinschaft. Und dieser Kult, der hat seinen spirituellen Sitz in der Schweiz, in einem idyllischen Bergdorf namens Lüsslingen. Und die nennen sich die Kirschblüten und das ist ihr Anführer.
Meine Entwicklung zum spirituellen Lehrer oder wie man das immer nennen will, im Dorf zu Hause nennen sie mich eher abwertend Guru.
Das ist Samuel Widmer und er hält hier einen Vortrag an der Universität Hamburg im Jahr 2009. Das Video, das kann man sich auf YouTube anschauen. Und Widmer ist Psychiater und Psychologe oder besser gesagt, er war es. Er ist nämlich gestorben im Januar 2017. Und er hat beruflich lange mit LSD und MDMA experimentiert, mit Genehmigung der Schweizer Behörden, muss man wissen. Aber diese Genehmigung, die lief 1993 aus. Und trotzdem hat Widmer danach offenbar weitergemacht. Es gibt da zum Beispiel eine ARD-Reportage aus dem Jahr 2015, die zeigt, wie bei den Kirschblüten noch immer Drogen verteilt werden. Irgendwann ist also aus diesem Forscher und Arzt Widmer ja ein Guru geworden, der mit rund 200 Anhängern und zwei Ehefrauen auf einem Anwesen in Lüsslingen lebt. Und zu Lebzeiten baut Widmer diesen Guru-Status so erfolgreich auf, dass ganz klar ist, alle seine Anhänger, alle Kirschblüter müssen ihn irgendwann persönlich kennenlernen. Das gehört einfach dazu. Und das macht auch Sabine Bunschuh. Und es spricht sich da herum, dass eben unter den Anhängern viele Akademiker sind, viele Psychiater und Ärzte, gerade auch aus Deutschland. Und das schafft bei Sabine Vertrauen. Und dann ist es irgendwann soweit, 2 Wochen nach 9/11 reist sie nach Lüsslingen, um beim Meister persönlich so eine Session zu machen.
Und dann fing es an, es waren 70 Leute und hat gesagt, heute gibt es hochdosiertes LSD. als man es geschluckt hat, war die Einführung, dass man sich entweder in die Position Bin Laden oder ein Pilotflugzeugleiter da aus, der in den Twin Towers geflogen ist, oder jemand, der im Twin Tower gearbeitet hat. In eine dieser drei Positionen sollte man sich reinbegeben. Es war wirklich grauenhaft, wie das klang. Also die Leute haben geschrien, weil sie gedacht haben, sie sterben, weil sie da im Twin Tower sitzen jetzt.
Das war ein absoluter Horrortrip für Sabine. Heute sagt sie auch über Widmer, dass er ihr viel zu selbstherrlich gewesen sei. Ja, sie nennt ihn einen Märchenonkel, einer, der halt auf Guru macht, mit viel zu vielen Ja-Sagern um ihn herum. Und es ist das erste Mal auch, dass sie dieses Gefühl hat, vielleicht stimmt hier was nicht. Wieso schwärmt zum Beispiel meine Lehrerin Julia die ganze Zeit von diesem Typen? Und aus heutiger Sicht kann man vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum sie geblieben ist. Angefangen hat ja alles, weil sie eine Lebenskrise hatte, weil sie eine Trennung hatte, die sie fertig gemacht hat und eine Depression hatte. Und dann aber geht das so weiter, ne? Also nach der Lebenskrise, da sind schon einige Jahre jetzt vergangen und trotzdem, da kommen immer neue Probleme hinzu. Ich meine, so ist das Leben. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die nicht laufen, die irgendwie nicht passen. Und Sabine möchte diese Probleme immer mit der Psycholyse lösen.
Ging es Ihnen denn besser?
Nö, ich dachte es aber. Also das ist komisch zu beschreiben. Mir ging es eben nicht besser und ich dachte, mir geht es deswegen nicht besser, weil ich nicht bei dem richtigen Psycholysetherapeuten war.
Statt jetzt die Sessions, die Drogen, die Kirschblüten als Gemeinschaft irgendwie in Frage zu stellen, glaubt Sabine auf einmal, der Fehler liegt bei meiner Therapeutin, bei Julia. Und ihre alte Freundin Franka, die sie am Anfang zu den Kirschblüten gebracht hat, die hat die gleichen Bedenken wie Sabine. Aber zwischen den beiden gibt es einen Unterschied, und zwar Franka ist Feuer und Flamme für den Anführer der Kirschblüten, also für Widmer, und Franka will sich bei ihm ausbilden lassen, denn sie sagt, nur Widmer verstehe die Psycholyse wirklich.
Und dann habe ich wieder gedacht, ja, also wenn da diese ganzen Ärzte und Therapeuten und Rechtsanwälte und alle sind, habe ich halt als kleines, dummes Musikerchen, hab's halt nicht verstanden.
Wenn man Sabine kennenlernt, dann merkt man, sie ist jemand, der anderen Menschen sehr schnell vertraut. Aber wenn man eben anderen Menschen mehr vertraut als sich selbst, dann kann das echt gefährlich werden. Und Sabine hat den Worten anderer eben viel mehr vertraut als jetzt ihrer eigenen inneren Stimme, ihrem Bauchgefühl.
Und dann habe ich mich beworben sozusagen für die Meisterklassenausbildung.
Und Sabine sagt, sie bezahlt 8.000 Euro für die Meisterklasse. Und da bildet der Guru Widmer Kirschblütler zu Lehrern aus. Und sie ist bereit, alle Geheimnisse der Psycholyse kennenzulernen, in dem festen Glauben, dass sie dann endlich diesen absoluten Zustand der Glückseligkeit erreicht. Und sie denkt sich, okay, bald muss es ja klappen. Und dann passiert aber Folgendes. Im September 2009 gibt der Berliner Arzt Gary R. seinen Patienten bei einer illegalen Psycholysesitzung zunächst Methylon, das ist so eine Designerdroge, und dann MDMA. Aber er vertut sich in der Dosis und dann läuft alles richtig schief. Und am Ende sterben zwei von ihnen. Und Gary R. ist ein Schüler Widmers und auch Sabine kennt ihn. Eigentlich wäre das jetzt der Grund, um auszusteigen, um die Ausbildung abzubrechen und aufzuhören. Aber das tut sie nicht.
Was hat sie denn die ganzen Jahre über dort gehalten?
Dass ich gedacht habe, das wären meine Freunde. Ich habe wirklich gedacht, alle meine Freunde sind da.
Alle ihre Freunde. Es sind jetzt bald 20 Jahre vergangen, seit dem ersten Kirschblütenwochenende auf dem Bauernhof in Augsburg. Und die Kirschblüten sind jetzt ja der einzige Lebensinhalt, die einzige Gemeinschaft, die sie noch hat. Also bleibt sie. Und dann, wenige Jahre später, 2014, da fährt Sabine Buntschuh nach Amsterdam für eine Session. Und was sie dabei noch nicht weiß, es wird ihre letzte Session sein und die schlimmste. Sabine ist da zu Besuch bei einer Bekannten, die kennt sie von den Kirschblüten. Und Sabine sagt, die Teilnehmer von Widmers Workshops werden damals ermutigt, selbst mit der Psycholyse und mit den Drogen zu experimentieren, auch wenn der Meister jetzt nicht da ist. So, und deshalb ist sie eben in Amsterdam bei der Bekannten in ihrer Wohnung und die beiden nehmen eine neue Droge, 4FMP, das ist eine Designerdroge, und Sabine wird gesagt, Widmer nimmt sie auch. Und alles, was in den 55 Stunden danach passiert, das weiß Sabine nur von Erzählungen.
Ich hätte immer über Kopfschmerzen geklagt. Als ich dann allerdings am zweiten Tag immer noch nicht gehen konnte, habe ich mich schon gewundert, dass man keinen Notarzt holt.
Sabine kann sich an die ganzen 55 Stunden nicht mehr erinnern. Die beiden nehmen Drogen und bei Sabine Bunschu beginnen dann im Gehirn plötzlich sich die Blutgefäße zu verkrampfen. Und die Folge sind fürchterliche Kopfschmerzen.
Die heißen medizinisch Vernichtungsschmerz. Das und Todesangst ist das Einzige, an was ich mich erinnern kann.
Sabine Bunschu hat in diesem Moment aber einen Schlaganfall mit 2 Hirnblutungen und dadurch werden auch ihre Beine gelähmt. So, und Sabine liegt da jetzt in dieser Amsterdamer Wohnung, sie kann nicht laufen und vegetiert da irgendwie vor sich hin über 2 Tage lang, während die Bekannte, mit der sie die Drogen genommen hat, ganz normal zur Arbeit geht. Und diese Bekannte begreift gar nicht, wie gefährlich das alles ist und deswegen ruft sie erst viel zu spät den Notarzt an und erzählt von diesen Drogen.
Die Ärztin hat offensichtlich gesagt, was, wie lange liegt sie da schon? Weil es ist ja wirklich was, das ist der Klassiker, wo man sagt, mit Hirnblutungen jede Minute zählt.
Aber bei Sabine sind halt keine Minuten vergangen, sondern 2 Tage. Und ob sie das überhaupt jetzt überlebt, ist damals völlig unklar.
Bin ganz, ganz langsam so weggeflogen in die Unendlichkeit nach oben. Und dann ist das Nächste, was ich weiß, dass jemand so meine Hand gedrückt hat und an der Hand hing dann meine Freundin und meine Tochter.
Also Sabine lacht da so, wenn sie Freundin sagt, weil diese Freundin ist ausgerechnet Franka, die Sabine einst überhaupt zu den Kirschblüten gebracht hat. Sabine hat zwar überlebt, aber als sie dann jetzt aufwacht, kommt es richtig dick. Denn sie hat eine Psychose. Sie sieht irgendwie, wie die Krankenhausbetten die Wände hochfahren und denkt auch, dass sie entführt wurde. Und dazu ist auch noch ihr Kurzzeitgedächtnis zerstört.
Ich wollte morgens aufstehen. Und das habe ich auch versucht und lag halt sofort auf der Schnauze, weil ich ja vergessen hatte, dass ich gar nicht stehen kann. Und dann habe ich mir so einen Zettel geschrieben mit Achtung, du kannst nicht stehen.
Das macht für sie sonnenklar. Okay, das war's. Ich bin raus, ich steig aus. Ja, ich schwöre den Drogen ab, ich breche mit den Kirschblüten. Und auch ihre Freundin Franka steigt ein bisschen später aus. Sabine wiederum verliert mit den Kirschblüten all ihre Freunde. Und auch dieses Heißversprechen, ja, dass es irgendwann das ganze Leben sich so anfühlt wie ein Trip auf MDMA, dass alles gut wird. Und von heute auf morgen ist Sabine auf Entzug.
Ich kannte dann manchmal auch so, glaube ich, so den Hauch einer Depression, aber so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich nicht mehr leben, das kannte ich vorher nicht.
Und das hatten Sie danach?
Ja.
Das ist ganz schön krass. Doch dann, zum Glück, geht sie in eine Klinik und geht auch zu echten Psychiatern und findet da Hilfe. Das Kurzzeitgedächtnis, das ist auch wieder da. Und deswegen geht sie jetzt meistens besser. Ganz am Ende von unserem Gespräch, da sagt sie diesen einen Satz. Und zwar, niemand tritt normalerweise in eine Sekte ein, wenn tritt man aus. Und Sabine ist sich ganz sicher, wer in sowas reinrutscht, der merkt das eigentlich nie. Und wenn er merkt, dass er in der Sekte drin ist, dann ist es fast immer zu spät. Sie ist fast daran gestorben und eigentlich ist es pures Glück, dass sie überlebt hat. Und wäre sie dabei gestorben, sie wäre auch nicht die erste Tote gewesen, die ihr Heil in diesem Kult gesucht hat.
Timo Nikolas hat uns die Geschichte von Sabine Bunschu erzählt. Die Namen der anderen Personen in dem Beitrag, die haben wir geändert. Und Nilo, das müssen wir ja sagen an dieser Stelle, die Vorwürfe, die Sabine da erhebt in dem Beitrag gegen die Kirschblütengemeinschaft, die sind ja ganz schön heftig.
Ja, sind sie. Sabine sagt, sie hat nach ihrem Unfall bei der Polizei ausgesagt über den Samuel Widmer, der Gründer der Kirschblüten, und dass es aber bis zu seinem Tod im vergangenen Januar nicht zu einem Prozess kam. Und generell müssen wir bei der Einordnung der Kirschblütengemeinschaft ein bisschen aufpassen. Sabine sagt ja, dass die Gemeinschaft für sie eine Sekte gewesen sei. Sektenexperten sagen aber, die Kirschblüten seien keine klassische Sekte, sondern eine esoterische, sektenähnliche Gemeinschaft. Und dann ist es auch so, dass bisher keine rechtskräftigen Urteile gegen die Gemeinschaft gefallen sind. Also es gab 2015 eine Durchsuchung auf diesem Anwesen in Lüsslingen. Das war kurz nach dieser ARD-Doku, von dem wir gerade da gehört haben.
Wo dokumentiert wurde, wie Drogen verabreicht wurden, obwohl es nicht erlaubt ist nach schweizerischem Gesetz.
Genau. Und gegen Widmer ist damals dann auch ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er da eben mutmaßlich mit illegalen Substanzen gearbeitet habe.
LSD eben, MDMA und solche Dinge.
Genau, aber dieses Verfahren wurde eingestellt, als Widmer dann im Januar 2017 gestorben ist. Wir haben natürlich die Kirschblüten um eine Stellungnahme gebeten, damit sie sich zu den Vorwürfen von Sabine Mundschuh äußern können. Das haben sie auch gemacht, schriftlich vor ein paar Tagen. Aber bevor wir darüber sprechen, was sie sagen, muss man zwei Dinge verstehen. Einmal gibt es offiziell seit 96, 97 das Anwesen der Kirschblüten in Lüßlingen.
Ne? Das ist so ein Anwesen, richtig, so eine Gemeinschaft, wo auch Leute wohnen, also 200 Menschen zusammen wohnen.
Genau, so eine Lebensgemeinschaft, Kinder und Erwachsene. Sie haben da zum Beispiel eine landwirtschaftliche Genossenschaft gegründet, bauen da Gemüse an. Ansonsten verdient jeder sein eigenes Geld außerhalb des Anwesens. Und das zentrale Element der Gemeinschaft, das schreiben die selber auf der Homepage, ist das Interesse an der Selbsterkenntnis. Vor allem durch die Psycholyse, ne, durch diese Therapieform. Mhm. Und Widmers Motivation mit der Gemeinschaft war der Versuch, ein anderes Leben zu führen als das von der Norm vorgegebene. Also ein anderer Umgang mit Geld, befreite Sexualität, offene Beziehungen.
Hört sich so an, klassisch wie sowas wie eine Kommune, ne?
Ja. Die leben da einfach zusammen und Widmer hatte zuletzt selber auch zwei Frauen, der hat insgesamt 11 Kinder und so weiter. Ne? So, das ist die eine Seite. Und dann gibt es die von Samuel Widmer gegründete psycholytisch-tantrisch-spirituelle Universität. So, Widmer war ja selber Psychiater.
Hat auch wissenschaftlich geforscht, ne?
Genau, durfte auch mit LSD forschen in der Schweiz ein paar Jahre lang und hat auf diesem Anwesen in Lüßlingen eine Praxis eingerichtet, in der dann die psycholytischen Therapien, die Seminare, die Ausbildungen, diese Meisterklassen, von denen wir auch jetzt gehört haben, stattgefunden haben. Und diese Praxis führt jetzt Widmers Frau Danielle Nicolet Widmer weiter.
Und das genau ist auch die Praxis, wo Sabine Bundschuh dann ihre Meisterausbildung, von der wir gehört haben, angefangen hat und dann abgebrochen.
Abgebrochen hat. Und hier wird es auch interessant. Sabine Bundschuh sagt ja, sie war 20 Jahre lang Teil der Kirschblüten, Teil dieser Gemeinschaft. Aber in der Stellungnahme der Kirschblüten, die wir ja bekommen haben, schreibt Widmers Frau, Zitat, ja, wir kennen Frau Sabine Bundschuh, allerdings war sie nie Teil der Kirschblütengemeinschaft. Sie hat nie hier gelebt und die meisten Menschen aus der Kirschblütengemeinschaft kennen Sabine Bundschuh nicht persönlich. Zitat Ende.
Also, ne, wer in Widmers Praxis in Lüßlingen ausgebildet wurde und an solchen Psycholyse-Sitzungen teilgenommen hat, ist laut Ansicht der Kirschblütler selber keiner von ihnen, kein Teil dieser engeren Gemeinschaft.
Nur wer dort gelebt hat, gehört dazu. Genau, obwohl wiederum auf der Homepage der Kirschblüten zu lesen ist, dass die Gemeinschaft sich vor allem in Lüßlingen niedergelassen hat, aber dass auch weiter entfernt und im Ausland sich Menschen befinden, die den Kirschblüten im Herzen sehr verbunden sind. So.
Nun haben wir ja diese Praxis der Psycholyse, damit verbunden eben auch die illegalen Substanzen, die Drogen, LSD, die da verabreicht werden. Sabine hat ja gesagt, sie hat bei einer Sitzung 2001 bei Widmer illegalerweise hochdosiertes LSD verabreicht bekommen. Was ist denn damit? Was sagen die dazu?
Ja, das wird in der Stellungnahme abgestritten. Da steht, dass Widmer seit 1993 nicht mehr mit LSD gearbeitet hat, also seitdem seine Erlaubnis eingezogen worden ist. Widmers Frau hat uns auch geschrieben, dass man im Rahmen der Psycholyse durchaus auch mit legalen Substanzen arbeiten kann.
Okay, wir können zusammenfassen. Es gibt jetzt keine juristischen Anhaltspunkte, dass die Kirschblüten irgendwie was Strafbares gemacht haben. Aber juristisch ist ja nicht alles. Ne? Da gibt es noch einen moralischen Aspekt. Der Mann, Widmer, hat Menschen ausgebildet, wie zum Beispiel den Arzt Gary R. Ne? Da sind ja zwei Menschen bei einer Behandlung durch ihn gestorben.
Genau.
Ja? Diese Woche gibt es einen Prozess gegen eine Heilpraktikerin in Handelow, Kreis Hamburg, die laut Anklageschrift der Kirschblüten Gemeinschaft nahesteht. Und das ist ja auch spannend.
Ja, die ist gemeinsam mit ihrem Mann angeklagt worden, der ist Psychotherapeut und sie haben 2015 in einem Seminar Teilnehmern unerlaubte Betäubungsmittel gegeben. Die Teilnehmer mussten dann zum Teil mit lebensbedrohlichen Krampfanfällen, Halluzinationen und Atemnot ins Krankenhaus.
Das war ein Riesending damals, also ein riesen Einsatz der Rettungskräfte.
160 Rettungskräfte, genau, das gibt so Bilder, wo die drumherum um diese Anwesen, ja, das ist, genau, so. Und das ist tatsächlich der springende Punkt, weshalb die Kirschblüten sehr umstritten sind. Also A, es passiert alles im Untergrund, in geschlossenen Gruppen, weil viele der Substanzen verboten sind. B, Da es kein offenes Verfahren ist, gibt es auch keinerlei Kontrolle von außen.
Ne? Wie das so ganz oft bei so alternativen Verfahren ist, es gibt keine medizinischen oder ethischen Standards, die für, weiß ich nicht, seriöse Therapien eigentlich gelten.
Gelten, so ist das. Und Samuel Widmer und seine Frau haben jahrelang viele Menschen, darunter Ärzte und Psychiater, mit den Psycholyse-Techniken vertraut gemacht. Sie offenbar ermuntert, diese Techniken mitzunehmen und in ihrem beruflichen Alltag umzusetzen. Widmer und seine Frau weisen aber jegliche Verantwortung, auch sozusagen eine moralische Mitverantwortung von sich, wenn es dann bei dem einen oder anderen Meisterschüler später schiefläuft. Wie eben bei Gary Ehr oder dieser Heilpraktikerin jetzt in der Nähe von Hamburg.
Aber was sagen die denn dann dazu? Weil es läuft ja schief.
Ja, Widmer hat zu Lebzeiten oft den etwas kruden Vergleich zu 9/11 gemacht und gesagt, die Fluggesellschaft oder die Flugschule, die die Piloten ausgebildet haben, sind ja auch nicht dafür verantwortlich, dass die Piloten in das World Trade Center geflogen sind. Also das ist dann deren Antwort.
Ein schräger Vergleich. Niloufer El-Hamy über die Kirschblütengemeinschaft. Danke dafür.
Danke.
Ich muss hier raus, dachte Deborah Feldmann irgendwann. Deborah ist in Williamsburg, Brooklyn, New York aufgewachsen. 1986 ist sie geboren, soweit so normal. Nur wurde sie als Satmara Mädel geboren. Sie wurde in eine jüdische Sekte geboren. Die Satmara sind Chassiden, sie leben extrem abgekapselt und haben strenge Regeln. Mädchen besuchen keine normalen Schulen, nur religiöse. Sie lernen kein Englisch, nur Jiddisch. Jungen und Mädchen wachsen streng getrennt auf. Ehen werden in dieser Gemeinschaft arrangiert. Der Grund dafür, dass das so läuft, die Chassiden sehen den Holocaust als Strafe Gottes für die Assimilierung der Juden. Und damit so eine Strafe nicht nochmal kommt, so ein Holocaust, grenzen sie sich stark von allen anderen ab. Auch äußerlich. Mitglieder der Gemeinschaft haben eine besondere Kleidung. Die Männer tragen ja dieses typische Outfit der orthodoxen Juden. Auch die Frauen sehen irgendwie aus wie aus einem anderen Jahrhundert. Sie müssen sich die Haare abrasieren und tragen dann manchmal Perücken oder eben Kopftücher und dazu lange dunkle Kleider. Deborah Feldmann hat es geschafft, aus dieser Gemeinschaft rauszukommen. Mit ihrem Kind. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. In der 100 erzählt sie jetzt ihre Geschichte. Hallo Deborah.
Hallo.
Deborah, New York ist eine der buntesten Städte der Welt. Wahnsinnig viel Leben gibt es da. Kunst, Party, Musik. Und da gibt es dann so eine verschworene, zurückgezogene Gemeinschaft. Wie funktioniert das? Kannst du uns vielleicht mal eine Szene deiner Kindheit in Williamsburg mitnehmen?
Also die Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, wohnt in Williamsburg an der anderen Seite des Flusses von Manhattan. Und zwar innerhalb einer unsichtbaren Grenze in Williamsburg. Das heißt, ich bin als Kind nicht über gewisse Straßen gekehrt. Am Wochenende habe ich Spaziergänge in Williamsburg unternommen und da ist man einfach zum Rand der Gemeinschaft gelaufen. Dann hat man aufhören müssen und sich umdrehen, weil es zum Beispiel nicht gilt, diese Broadway-Straße zu überqueren. Weil an der anderen Seite des Broadway-Straße, hat man mir gesagt, gibt's Gangs, gibt's Nicht-Juden, die uns verletzen wollten und Schaden einrichten wollten. Insofern, diese Angst hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich Manhattan überhaupt geblickt habe, das war, als ich am Wasser, also es gibt so ein Ritual vor Rosh Hashanah, vor dem jüdischen Neujahr, werft man immer Brot ins Wasser, damit dass die Fische die Sünde aufessen. Das ist ganz kompliziert. Mhm. Da stand ich da irgendwann mal als Kind und habe dann die großen Hochhäuser, die Wolkenkratzer gesehen. Und es war unfassbar. Was ist dann diese Welt an der anderen Seite des Flusses? Und warum habe ich das nie vorher gesehen? Und was bedeutet das? Was für einen Bezug haben wir zu dieser Welt?
Und war da auch direkt das Interesse da, diese Welt kennenzulernen? Oder waren die Geschichten, die die Großeltern dir, bei denen du ja aufgewachsen bist, erzählt haben oder andere der Gemeinde, so gruselig von dieser anderen Welt, dass du da eher Angst hattest?
Also auf jeden Fall haben wir grundsätzlich verstanden, dass die Außenwelt sehr erschreckend ist, sehr gefährlich ist und dass die alle Nicht-Juden Juden hassen. Es gab in Brooklyn ganz viele Race Riots, heißen die, ganz viel Spannung zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, die in Brooklyn gelebt haben. Und es gab besondere Spannung zwischen die chassidische Juden und die afrikanisch-amerikanische Gruppe, die in Brooklyn gelebt hat. Und es kam ganz häufig zu körperlichen Auseinandersetzungen, Angriffe, es gab sogar ein paar Todesfälle. Und das heißt, wir hatten das Gefühl, dass alles außerhalb unserer Grenzen, die wir sichern könnten, war extrem gewaltsam und gefährlich. Und das heißt, als ich die Wolkenkratzer zum ersten Mal erblickt habe, habe ich nur gedacht, da gibt es null Sicherheit für mich.
Um kurz nochmal klar zu haben, wie das so aussah. Du sagst, da gab es einen ganzen Bezirk, den ihr nicht verlassen habt. War das wirklich ein präsidisches Viertel, was es da gab?
Ja, absolut, weil es haben zwischen uns fast keine Nichtjuden gelebt. Nur die, die zum Beispiel schon vor dem Krieg da ein Haus gekauft haben und sich nicht leisten könnten, wegzuziehen, die blieben. Und die waren dann unsere Schabbesgoyim, haben wir sie genannt. Die waren die Nichtjuden, die uns die verbotene Aufgaben am Schabbat erledigen könnten. Das heißt, manchmal hat mein Großvater den Nichtjuden, der in unserer Straße gelebt hat, nach Hause gebracht, weil zum Beispiel das Licht nicht angeschaltet wurde und wir brauchten Licht am Schabbat. Und wir könnten uns selbst nicht Licht anschalten, weil das verboten war. Und dann blieb er und hat auch ein Stückchen Kugel von meiner Großmutter bekommen als Belohnung. Kugel ist auch so ein jüdisches Gericht, ähnlich zu Rösti.
Aber das heißt, in diesem Viertel, da kanntet ihr euch alle, da wusstet ihr, wer gehört dazu und wer nicht. Und das heißt aber auch, es gab eine wahnsinnige soziale Kontrolle wahrscheinlich.
Wir kannten uns alle. Wir wussten sogar genau, aus welchen Familien wir stammten. Wir wussten auch, welcher Vater von welcher Freundin von mir zu diesem Rabbiner in die Synagoge ging und welche mehr Loyalität zu den anderen Rabbiner hatte. Also wir wussten sogar die politische Situation jeder Familie. Die soziale Hierarchie war sehr genau. Das heißt, allen Personen, die ich in Kontakt gekommen bin, da gab es immer diese Frage, muss ich Angst vor dieser Person haben? Wird diese Person irgendwas über mich berichten? Beobachtet mich diese Person, um was berichten zu können? Oder ist es umgekehrt? Habe ich Macht, habe ich soziale Macht über diese Person? Kann ich diese Person einschüchtern mit meinen Verbindungen zu irgendwelchen wichtigen Menschen in der Gemeinschaft?
Wann, kannst du dich daran erinnern, hattest du das erste Mal das Gefühl, ich muss hier weg?
Ich habe angefangen, als ich so 9 oder 10 Jahre alt war, so ziemlich regelmäßig Bibliotheken außerhalb der Gemeinschaft zu besuchen, um zu lesen.
Also andere Bücher zu bekommen als religiöse, überhaupt lesen zu können.
Genau,
Literatur also, und so.
Ja, also die Bücher waren verboten. Die einzige Bücher, die ich in der Gemeinschaft lesen durfte, hieß Der Zeilungen von Tzadikim, das ist Jiddisch für Erzählungen von Gerechten. Und die waren einfach kleine, kurze Kindergeschichten über Rabbiner von den 18. Jahrhunderten, was für eine Wunde die bewirken könnten. Und wir hatten so 5 Stück zu Hause und das liest man irgendwann mal 100 Mal und das ist sehr langweilig. Und ich war sehr neugierig und dann bin ich zu den Bibliotheken gegangen, um mir irgendwelche Lesematerial, Lesestoff zu holen und habe angefangen, über die Außenwelt zu lesen, haben langsam einen ganz anderen Blick dafür bekommen. Also auf jeden Fall hatte ich immer noch die Angst, aber die Neugierde gab es, wie wäre es, wenn ich gar nicht in diese Gemeinschaft geboren werde.
Du bist ja mit Jiddisch aufgewachsen. Wie bist du dazu gekommen, dann Englisch zu lernen? Denn die anderen Bibliotheken hatten sicherlich englische Bücher.
Genau, ich habe ein sehr armes Grundkenntnis gehabt und habe es dann langsam mit dem Lesen aufgebaut. Ich habe mit Kinderbüchern angefangen, mit ganz einfachen Büchern und ich habe mich dann langsam aufgebaut. Und weil es keine andere große Leidenschaft in meinem Leben gab, es ist nicht so, dass ich Sport gemacht habe oder Musik gehört habe oder Fernsehen geguckt habe, nichts. Insofern, wenn man so nur eine Leidenschaft hat, dann baut man auch diese Fähigkeit ganz schnell auf. Und es dauerte, würde ich sagen, 1-2 Jahre, bis ich dann auch schwierigere Bücher lesen könnte.
Du hast ja als Kind ein Fenster in die Welt geschaffen, in dem du Bücher gelesen hast, die heimlich aus Bibliotheken mitgenommen hast. Dann ging aber dein Lebensweg weiter, wie das in deiner Gemeinschaft halt irgendwie so geplant ist. Du bist verheiratet worden, konntest dir deinen Mann nicht aussuchen, mit 17, richtig?
Ja.
Und hast dann auch ganz früh ein Kind bekommen. Wie war das? Also war das so normal für dich, verheiratet zu werden, dass du das nicht in Frage gestellt hast? Oder war das irgendwie schräg?
Nee, ich habe das natürlich nicht in Frage gestellt, weil es mit allen Mädchen in meiner Gemeinschaft passierte und ich habe immer gewusst, dass es mit mir auch passieren würde. Bei mir habe ich nur die Hoffnung gehegt, dass ich vielleicht einen ganz entspannten, tollen Mann bekomme und der ist dann mit mir auch tolerant und lässt mir viel Freiheit zu. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht wird mein Leben sogar besser, erträglicher. Vielleicht finde ich dann auch irgendwann mal mein Glück, weil ich dann diese Kompromiss mit der Gemeinschaft schließen kann. Ich werde mich trotzdem so fügen, aber ich werde auch ein bisschen Freiheit haben. Ich habe gedacht, endlich mal Bücher bei mir zu Hause zu haben, ohne die verstecken zu müssen. Das habe ich gehofft.
Wurde die Hoffnung erfüllt?
Also meine Familie hat einen Mann für mich ausgesucht und der Mann kam aus einer viel strengeren Familie als unsere. Und das war die Strategie meiner Familie, dass sie mich damit irgendwie im Griff kriegen. Weil sie dachten, wenn sie eine ganz strenge Familie aussuchen, einen ganz strengen Mann, dann wird er das machen, was sie nicht geschafft haben.
Also sie haben schon gemerkt, dass du da so Tendenzen hast, dich umzuschauen draußen in der Welt.
auch wenn die das vielleicht in den Jahren bevor der Ehe nicht bemerkt haben, weil ich mich auch sehr gut benommen habe. Also ich hatte so eine äußere Persönlichkeit entwickelt, die eigentlich perfekt der Erwartungen meiner Familie entsprochen hat. Und ich hatte dann meine innere Persönlichkeit komplett geheim gehalten. Insofern glaube ich nicht, dass sie gedacht haben, irgendwas ist da falsch. Ich glaube, die haben gedacht, es kann schnell mit ihr irgendwas schief laufen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist unsere Strategie, so werden wir sie in den Griff kriegen. Und dann musste ich diesen Mann heiraten, aber ich habe gedacht, als ich ihn kennengelernt habe, ja, der selbst war ja nicht so schlimm, der war eigentlich ganz, ganz okay, der war nicht gemein, der war nicht hässlich, der schien nicht gewalttätig, also ich habe mich schon da gefreut, dass es keine besondere große Makel zu sehen gab.
War er denn ungefähr in deinem Alter?
Der war 6 Jahre älter als ich. Mhm. Wir wurden verlobt und dann haben wir so 7 Monate gehabt bis zur Hochzeit. Und dann musste ich so in die Eheschule gehen. Da lernt man so ganz viele Sachen. Man lernt zum Beispiel, man darf nie Nein sagen und man darf nie so einfach mit dem Mann streiten, sondern wenn man eine andere Meinung hat, dann muss man ganz klug damit umgehen, damit das nicht einfach so erscheint, dass man eine andere Meinung hat. Also man darf halt wirklich gar keinen Widerstand in der Ehe leisten. Das habe ich gelernt in der Eheschule. Aber dann musste ich auch ganz praktisch lernen, wie man Kinder produziert. Und dann wird erklärt, wie der Körper so halbwegs funktioniert und was man damit zu tun hat, um die Kinder zu kriegen. Und es wird vor allem erklärt, dass die Regelzeit eine Zeit der Unreinheit für die Frau ist und dass sie darf niemanden mit dieser Unreinheit beschädigen. Insofern muss sie sich eigentlich von ihrem Mann komplett abschotten. Und dann geht sie zum rituellen Bad, sie reinigt sich und dann wird sozusagen das Kind im besten Falle produziert. Und dann erklärt die Lehrerin, wie das Kind zu produzieren ist. Ich hatte im ersten Moment eigentlich so eine Schockerfahrung, weil sie sagte mir, du hast ja in dir so einen Hohlweg und da kommt so ein Puzzleteil von dem Mann und dieses Puzzleteil rastet dann ein und dann wird irgendwas am Altar deines Mutterleibs abgelegt und damit so wird ein Kind, also sie hat es versucht zu erklären mit ganz vielen Euphemismen und ich habe gesagt, nee, ich habe sowas nicht. Und sie war so verblüfft und hat gesagt, natürlich hast du das und das ist einfach bisher nicht bemerkt und ich sage dir, wie das zu finden ist. Und sie hat mir so Anleitungen gegeben, aber es war trotzdem nicht zu finden. Insofern ist die Ehe sehr schnell schiefgegangen, weil es kein passende Puzzleteil in mir gab anscheinend. Mhm. Und es könnte nicht vollzogen werden. Und das ist natürlich in dieser Gemeinschaft eine absolute Katastrophe, weil Kinder kriegen ist das Allerwichtigste. Ohne Kinder zu kriegen bedeutet auch die Ehe sowieso nichts. Insofern habe ich eine ganz schwierige Zeit erlebt nach der Hochzeit, so ein Jahr lang, wo die Ehe nicht vollzogen werden könnte. Und alle haben mich unter Druck gesetzt, gesagt, dass es meine Schuld ist. Ich darf das gar nicht verwehren. Wobei ich gesagt habe, ich mache das ja gar nicht bewusst. Mein Körper verwehrt sich irgendwie unterbewusst und ging von Arzt zu Arzt und vom Therapeut zu Therapeut, bis ich endlich mal auch mit großen Schmerzen schwanger werden könnte.
Hast du in der Zeit vorher dich selber auch dann unter Druck gesetzt? Also war das was, wo du dachtest, ich habe da gar keine Lust drauf, ich möchte das nicht? Oder war es, ich will ja funktionieren sozusagen? Was war der Gedanke also bei dir?
Ich war so geschockt, dass dieses Geheimnis plötzlich mir erklärt wurde, dass alle Frauen in dieser Gemeinschaft das haben und das machen. Das wird halt hinter den Türen gemacht, wobei es bis dahin so ein Tabu war, dass man nie über irgendwas in Bezug dazu gesprochen hat. Ich war so geschockt über diesen Widerspruch. Wie kann das sein, dass man wächst erst 17 Jahre damit auf, dass alles, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat, total verboten ist, total schmutzig ist und beschämend ist und dann plötzlich ist es heilig, man muss das machen. Ich habe das nicht verarbeiten können. Ich war sehr verwirrt, wie die alle anderen das verarbeiten könnten. Da fing in mir dieser große Bruch ein. Dieses Gefühl, ich habe spirituell und emotional von der Gemeinschaft mich abgespaltet.
Also das tatsächlich der Moment, wo für dich klarer wurde, da stimmt was nicht, ich passe hier nicht rein, ich gehöre hier nicht rein.
Also auf jeden Fall habe ich eine große Lüge, eine große Heuchelei entdeckt. Und dies hat dann die letzten Fäden, die mich zu der Gemeinschaft verbunden haben, gekippt.
Was für Fäden waren das denn, die dich da noch gehalten haben?
Die Fäden sind die Erzählungen, die man in seiner Kindheit mitbekommt, besonders die Erzählungen von meinem Großvater, Erzählungen über die Vergangenheit, über wie die Gemeinschaft gegründet wurde und wie die Gemeinschaft glaubt. Also natürlich denkt man auch als Kind, es ist ja möglich. Es ist ja möglich, dass sie es richtig verstanden haben. Es ist möglich, dass wenn wir das alles machen, was die Gemeinschaft uns vorschreibt, dass wir Gott besänftigen können, dass wir endlich mal unsere Rettung verdienen werden.
Nur ist ja das Spirituelle sozusagen die eine Sache, die einen in so einer Gemeinschaft halten kann. Die ist wichtig, weil es der Überbau ist sozusagen. Aber es gibt ja auch noch eine menschliche Komponente, oder? Wie ist es mit den Menschen in dieser Gemeinschaft? Den Großeltern, bei denen du aufgewachsen bist, die, von denen du erzogen worden bist. Wie war dein Verhältnis zu denen?
Meine Großmutter habe ich mich sehr nah gefühlt. Ich habe ja den größten Teil meiner Kindheit in ihrer Küche verbracht und habe mit ihr dann gekocht und gebacken und Nüsse geschält und Kartoffeln. Und natürlich war ich an meine Großmutter sehr gebunden, aber ich habe meine Großmutter nicht unbedingt mit der Gemeinschaft identifiziert, weil ich wusste auch, dass meine Großmutter nicht sich dafür entschieden hat, sondern sie hat nach dem Krieg meinen Großvater geheiratet und dann 2 Jahre nach der Ehe hat er sich entschieden, Mitglied dieser Sekte zu werden und hat gesagt, du wirst dann auch Mitglied werden. Und das ist einfach so passiert. Sie ist dann mit reingeholt worden. Aber es war nie ihr Plan. Und man merkte, wie sie gedacht hat und wie sie geredet hat, wie sie sich benommen hat, dass ja, sie hat sich auch gefügt, aber innerhalb ihrer eigenen Gedanken war sie ganz frei und hat das manchmal mit mir auch geteilt. Und ich glaube, sie war auch für mich ein Vorbild des freien Denkens.
Gehen wir nochmal zurück. Du bist 17, verheiratet, kriegst dann irgendwann eben ein Kind, bist Mutter. Du sagst irgendwie, diese Fäden zur Gemeinschaft sind zerbrochen, die sind nicht mehr da. Hast schon als Kind irgendwie dir in der Bibliothek Bücher besorgt, heimlich, um Ausflüchte zu haben, um was über die Welt drumherum kennenzulernen. Jetzt ist das Gefühl ja noch größer wahrscheinlich, nichts mit dieser Gemeinschaft mehr zu tun haben zu wollen. Wie hast du das gelebt? Einerseits als Mutter in dieser Gemeinschaft und andererseits mit diesem Drang, vielleicht was anderes zu erfahren.
An dem Tag, als mein Sohn zur Welt kam, also in diesem Moment, habe ich mich endgültig entschieden, dass ich gehe. Ich wusste aber, dass das Gehen nicht so einfach sein würde, dass ich dann langsam dafür planen musste, weil ich nicht ausgestattet war, überhaupt in der Außenwelt zu überleben. Ich hatte keine Ausbildung, ich hatte sogar keinen Oberschulabschluss, das was normal ist für Amerikaner. Ich hatte keinen Lebenslauf, kein eigenes Bankkonto, ich habe nie Rechnungen bezahlt. Also ich wusste wirklich nicht, wie in der Welt zu überleben, weil diese Arbeit war immer Männerarbeit und die Frauenarbeit war nämlich einfach die Kinder zu erziehen. Und ich wusste, ich muss mit Ausbildung anfangen. Und ich habe dann, so als mein Sohn 3 Monate alt war, habe ich angefangen zu forschen, wo ich dann heimlich studieren könnte. Und ich habe ein College gefunden, der so um die 40 Minuten von meiner Gemeinschaft zu dieser Zeit entfernt war. Und da habe ich ein College ausgesucht und ich habe mich beworben. Man braucht ja gewisse Dinge, um sich für College zu bewerben. Man braucht zum Beispiel das, was auf Englisch Transcripts heißt, also die Noten aus der Schule. Man braucht natürlich Schulabschluss, man braucht Empfehlungen von Lehrerinnen. Also man braucht ganz viel. Ich hatte nichts. Ich hatte nur einen Teil der Bewerbung wirklich ausfüllen können, nämlich diesen Aufsatzteil. Ich habe geschrieben. Und ich bin irgendwie damit aber doch akzeptiert worden. Also ich konnte mich dann einschreiben und es fing erstmal an mit einem Besuch der Woche. Dann habe ich meinen Sohn, er war ein Baby, habe ihn dann zu einer Nachbarin gebracht und gesagt, ich muss einkaufen gehen und bin dann für 3 Stunden verschwunden. Und dann kam ich mit irgendwas zurück, damit dass sie mir glaubte, dass ich einkaufen ging. Und das war erstmal ein Besuch. Aber natürlich würde es schmerzhafter und schmerzhafter zwischen diesen Besuchen die Zeit einfach abzuwarten. Ich war mehr und mehr in meinem eigenen Leben so unglücklich und immer in diesen paar Stunden, die ich dann auf dem College verbracht habe, so glücklich, so überglücklich. Ich wollte eigentlich nie wieder nach Hause gehen und musste trotzdem. Und dann habe ich später das hinkriegen können, als mein Sohn in so eine Art von Kita ging, dass ich dann 2-mal die Woche und 3-mal die Woche, dann habe ich angefangen, meine Haare rauswachsen zu lassen. Ich musste die ja abrasieren. Und dann habe ich die Perücke ausgezogen und ich habe Jeans angezogen. Und dann immer gab es diese Spaltung zwischen mein Leben in der Gemeinschaft und mein Leben außerhalb. Ich habe wirklich 2 Persönlichkeiten entwickelt.
Wie haben denn die Kommilitonen an dem College auf dich reagiert? Weil du hast es ja beschrieben, du sahst einfach ganz anders aus als alle anderen wahrscheinlich.
Ja, die waren sehr erstaunt und am Anfang wussten sie gar nicht, wie mit mir umzugehen. Und am Anfang haben mich auch wenige Leute angesprochen, die hatten wirklich Angst vor mir. Sogar die Professoren fanden mich seltsam und konnten mich nicht verstehen. Am Anfang habe ich sogar ein paar unschöne Erlebnisse gehabt, aber ich habe mich dann langsam beweisen können. Also ich habe natürlich bei der Unterricht manchmal gesprochen, manchmal erzählt. Ich glaube, ich habe mich langsam da eingewöhnt und ich habe Akzeptanz gewonnen und manchmal sogar ein bisschen Respekt. Und ich habe dann Stück für Stück Freundschaften aufgebaut.
Haben sie dich irgendwie unterstützen können?
Also ich glaube, die hätten das gerne gemacht, wussten auch nicht wie und wollten nicht so anmaßend sein und sagen, oh, wir müssen dich jetzt retten und so, weil das war so ein liberaler College, sehr Multikulti im Geist, aber nicht im praktischen Leben. Und die wollten halt nicht anmaßend sein. Und dann habe ich dann irgendwann mal drei Frauen hinsetzen müssen und sagen, ich brauche Hilfe und das brauche ich ganz konkret. Ich möchte mit einem Anwalt in Verbindung gebracht werden. Ich brauche eine Wohnung. Und dann haben sie dann halt konkret verstanden, was ich tun will und haben mich auch geholfen.
Die eine Seite, das College, du wanderst zwischen zwei völlig unterschiedlichen Welten, dann wieder zu Hause. Wie hat dein Umfeld in der Gemeinde bei dir zu Hause, wie hat dein Mann, wie haben die reagiert darauf?
Also bei uns hat man sich jede Woche am Schabbat bei mir zu Hause normalerweise getroffen. Das heißt, die Nachbarn kamen zu uns und ich habe was gekocht und serviert und die saßen dann alle am Tisch, die Männer, und haben diskutiert. Und zu dieser Zeit haben sie über Obama und Hillary diskutiert. Das war ja kurz vor der Wahl. Die haben dann ziemlich abschätzend über die beiden gesprochen und ich habe angefangen, Dinge zu sagen. Dinge zu sagen, die, naja, was reflektiert haben, was vielleicht nicht erlaubt war. Nämlich, man hat gemerkt, dass ich irgendwie die Nachrichten gehört habe oder gelesen habe und dass ich halt eine Gelegenheit hatte, irgendwie eine ganz differenzierte Meinung aufzubauen. Und das fanden sie sehr seltsam. Und es kam dann oft zu kleinen Spannungen und dann musste ich halt auch lernen, einfach meine Meinungen für mich zu halten und die nicht mehr zu teilen.
Auch gefährlich für deine Pläne, die du ihr hattest, auszusteigen. Du hast es gerade schon angesprochen. Du hast irgendwann eben Mädels aus dem College angesprochen, dass sie dir konkret helfen sollen. Wie sah dein Plan ganz genau aus? Also wann hast du dir einen richtigen Plan gemacht und wie sollte das ablaufen mit deinem Ausstieg, deinem Bruch mit der Gesellschaft?
Also es hat 3 Jahre gedauert, also von dem Tag, als mein Sohn zur Welt kam, als ich mich entschieden habe, ich gehe, und dann die Ausbildung und dann natürlich angefangen auch ein bisschen zu arbeiten. Ich habe so einen Job gefunden, ich habe Copywriting gemacht, das ist so Schreiben für Marketing und so weiter. Das habe ich dann von zu Hause aus gemacht und angefangen auch teilweise das Geld zu sparen. Und als ich dann meine Freunde gesagt habe, ich brauche Hilfe, dann ging es erstmal zum Anwalt, einmal, zweimal, dreimal. Die waren sehr entmutigend, haben gesagt, es geht eher nicht. Wir haben nie so einen Fall gehört, wo Frauen aus dieser Gemeinschaft steigen und auch ihre Kinder behalten können, weil die Gemeinschaft das nie zulässt. Die haben ganz viel Geld und ganz viel politische Macht. Und wenn man vor Gericht steht, dann entscheiden die Richter sich immer für die Gemeinschaft. Also so war das halt in der Geschichte. Und die haben mir gesagt, es gibt eher wenige Chancen, dass ich das erfolgreich hinkriege, aber die haben mir auch beraten können, dass der einzige Werkzeug, den ich wirklich verwenden könnte in diesem Kampf, war die Öffentlichkeit. Sie haben gesagt, die Gemeinschaft schüchtert sich nur für Öffentlichkeit ein. Die wollen keine Aufmerksamkeit an sich anziehen. Insofern, wenn du das erledigen könntest, dann hättest du vielleicht eine Chance. Zu dieser Zeitpunkt habe ich auch einen anonymen Blog geschrieben über mein Leben in dieser Gemeinschaft. Das hieß Hasidic Feminist und es hat ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe gedacht, eigentlich mit diesem Blog könnte ich schon ganz viel Öffentlichkeit erreichen. Ich hatte schon Anfragen von Zeitungen, ich habe ihnen geantwortet. Und die Freundin von mir auf dem College hat gesagt, weißt du, ich habe deinen Blog einer Freundin von mir gezeigt, die ist Verlegerin und die hat gesagt, sie wird eigentlich dein Buch veröffentlichen wollen. Und sie hat mir eine Agentin dafür empfohlen. Das heißt, es gab so ein Gespräch, vielleicht könntest du einfach Schriftstellerin werden, vielleicht schreibst du das, was du in deinem Blog schreibst, in einem Buch und damit kannst du die Öffentlichkeit haben, die du brauchst.
Also du hast dann was, womit du drohen kannst, du hast dann was, was du rausholen kannst, wo dann die Herren der Gemeinschaft vielleicht sagen, okay, die lassen wir lieber in Ruhe, sonst wird genau. Das alles zu groß.
Und das war der Schlüssel am Ende. Das war genau der Schlüssel, den ich verwendet habe, um diese Freiheit für mich und meinen Sohn zu erreichen.
Gab es denn irgendwann einen konkreten Moment, wo du gesagt hast, jetzt geht's los, oder war das einfach nur ein Zeitplan?
Ich hatte alles für mich erledigt. Also ich hatte die Wohnung gefunden und ich hatte ein Bankkonto geöffnet und Geld eingezahlt und so. Ich hatte eigentlich alles eingerichtet und dann hatte Angst, diesen letzten Schritt zu wagen. Und dann passiert das irgendwann, als ich auf dem Weg zurück nach Hause war von dem College, dass ich einen Autounfall hatte. Ich war dann damals auf der Autobahn und fuhr ganz schnell und mein Auto ist dann 3-mal überschlagen. Und es war so ein Unfall, was man eigentlich nicht hätte überleben sollen. Und ich habe es eigentlich ohne Verletzung überlebt. Und als ich rausgekrochen bin von diesem Auto, das damals auf seinem Kopf stand, musste ich zurückblicken und mich fragen, wie ist das eigentlich, dass ich in diesem jetzt war es halt, auf Englisch sagt man, getotelt. Also das Auto war wirklich einfach ein Stück Metall. Und ich war total in Schock. Und als die Polizei und Rettungswaggon ankamen, haben sie nur gesehen, wie ich so ganz hysterisch lache, weil ich total in Schock war. Aber später im Krankenhaus habe ich das verarbeitet und ich habe verstanden, dass es ein Zeichen war. Ich habe damals auch so gedacht, ein Zeichen von Gott. Gott will mir zeigen, dass ich so stark bin, dass ich auch sowas überleben könnte. Insofern musste ich keine Angst haben, ich könnte einfach gehen, weil ich das Gehen auch überleben würde. Und ich hatte das bis dahin nicht wirklich glauben können. Und jetzt habe ich das geglaubt und am nächsten Tag habe ich ein neues Auto gemietet und bin gegangen.
Einfach so?
Einfach so, weil ich wusste, wenn ich jetzt mich zurückhalte, dann wird es nie passieren. Also ich musste einfach gehen.
Wie hat die Gemeinde reagiert?
Also am Anfang habe ich nicht klar gemacht, dass ich nicht zurückkomme. Ich habe gesagt, ich habe Probleme in der Ehe und möchte Eheberatung holen und so. Ich habe das alles so gespielt, wie meine Anwältin mir das beraten hat, dass man so sagt, man ist offen für Kompromiss, man ist offen für die Arbeit, vielleicht klappt das doch, man zeigt sich noch offen. Das habe ich auch lange gemacht. Und am Ende war es mein Mann, der gesagt hat, vielleicht sollen wir uns scheiden lassen. Und ich habe gesagt, ja, und wir machen das mit Mediation. Also wir haben das versucht sozusagen erstmal selbst auszuhandeln. Ich habe ja nicht erzählt, dass ich nicht mehr religiös sein wollte oder bin. Also ich habe immer zum Beispiel, als ich meinen Mann getroffen habe, die Perücke wieder angezogen. Ich habe immer noch das doppelte Leben gespielt in Bezug zu meiner Gemeinschaft.
Also du hast noch nicht sozusagen offen mit der Gemeinschaft gebrochen, sondern erstmal nur mit der Ehe.
Genau, ich bin erstmal weg und habe dann in meinem privaten Leben, da wo ich wohnte, doch so leben könnte, also wie ich wollte. Aber immer, als ich zum Austausch mit meiner Gemeinschaft oder mit meinem Ex-Mann kam, dann habe ich immer aufgepasst, dass ich noch religiös wirke, weil das wäre eine große Auslöse für die Gemeinschaft. Wenn eine Frau sagt, ich nehme mein Kind und möchte nicht mehr religiös leben, für die Gemeinschaft wird das als große Angriff und Bedrohung wahrgenommen. Und ich war noch nicht bereit, dass sie das wussten, weil ich wusste, ich muss mich erstmal aufbauen. Das heißt, ich habe auch in den ersten paar Jahren so getan, als blieb ich noch religiös, wollte erstmal zeigen, dass man halt lange getrennt war und dass niemand damit ein Problem hatte, dass das Kind bei mir lebte. Mhm. Und wenn das vor Gericht so steht, 2 Jahre getrennt und das Kind problemlos bei der Mutter, dann kann die Gemeinschaft schwer sagen, aber jetzt denken wir, das Kind soll nicht bei der Mutter leben, weil dann entscheidet normalerweise der Richter, naja, das Kind ist bis dahin da aufgewachsen, das Kind ist da glücklich, jetzt wäre eine große Veränderung in seinem Leben keine gute Idee. Und ich bin auch weggezogen, ich musste nach Manhattan ziehen, weil die einzigen Gerichte, die nicht von der Gemeinschaft politisch beeinflusst waren, waren in Manhattan, weil ansonsten hatten sie so viel Einfluss, die waren
das extrem, tatsächlich bis in die Justiz.
Genau, weil die waren eine extrem mächtige Wählergruppe, die wählen so im Block. Und kein Politiker kann ins Amt kommen ohne diese Wählergruppe. Das heißt, viele Politiker machen einfach Deals mit dieser Gemeinschaft, dass gewisse Dinge hinweggeschaut werden oder dass gewisses Geld dann auch einfließt, dass sie dann ins Amt kommen. Und so funktioniert auch die Gemeinschaft. So kriegen sie ihre Freiheit und eigentlich die Gesetze manchmal zu ignorieren. Und das gilt auch für die Richter. Die Richter kommen ins Amt, eigentlich durch die Unterstützung von dieser Gemeinschaft. Und der einzige Ort, wo das nicht stimmte, war Manhattan.
Also du hast jetzt 3 Jahre, sagst du, erstmal ruhig gehalten, weiter den Anschein gegeben, du seist religiös. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du konntest dich gar nicht in dieses neue Leben so richtig reinstürzen, oder?
Ja, es war halt eine ganz langsame Löslosung und war auch sehr schwierig, weil natürlich wollte ich stürzen. Aber ich wusste, dass der Prozess lange dauern würde. Die ganze Zeit habe ich an meinem Buch geschrieben. Ich habe gedacht, irgendwann werde ich dann stützen können und dann werde ich das Buch brauchen, nicht nur um die Öffentlichkeit zu schaffen, sondern dass Menschen mich verstehen können. Und ich war immer so exotisch und fremd und das hat mich entmutigt. Und ich habe gedacht, ich schreibe ein Buch, damit dass ich Menschen erklären kann, wer ich bin und wie meine Vergangenheit aussieht. Und das Buch wurde dann Anfang 2012 veröffentlicht und dann hat die Gemeinschaft wirklich verstanden, was ich plane, was ich tun will. Und dann haben sie angefangen zu drohen.
Wie sah das aus?
Ja, so ganz konkret. Die haben meine Anwälten gesagt, die werden für alleinige Sorgerecht beantragen.
Also genau das, wovor gewarnt wurde.
Genau. Und ich habe meinen Anwälten gesagt, dass sie vermitteln sollte, dass ich zum Beispiel auf eine Fernsehsendung The View gehen sollte. Das hat so 12, 13 Millionen Zuschauer. Und ich habe gesagt, ich erzähle die ganze Geschichte da im Fernsehen, wenn sie nicht die Papiere unterschreiben, die wir schon seit Jahren bearbeiten. Und tatsächlich ist es passiert, dass 10 Minuten vor dieser Fernsehsendung anfing, habe ich den Bescheid bekommen, dass die Papiere unterschrieben worden sind.
Damit war die Trennung dann da.
Ja.
Du warst aber alleine in New York, in Manhattan. Du hast ein Buch geschrieben, aber bei einem Buch ist es ja nicht so, dass ständig Geld reinkommt. Wie hast du dich über Wasser gehalten, da alleine?
Also ich habe sehr ums Überleben gekämpft. Es war eine sehr enge Zeit. Also ich war auf jeden Fall verarmt und wusste auch, dass es keine soziale Sicherheitsnetz für mich in Amerika gibt. Also als alleinerziehende Mutter kriegt man absolut keine Hilfe vom Staat. Ich hatte keine Versicherung. Es gab kein Kita für meinen Sohn. Es gab absolut nichts. Also kein Kindergeld, kein Essen-Coupons. Also alles, was mal in Amerika war, das hat Bill Clinton dann abgeschafft eigentlich. Also ich habe ständig Angst gehabt vor Hunger und Obdachlosigkeit. Und am Ende habe ich mich entschieden, meine Eizellen zu spenden.
Was aber ein Eingriff ist, ne? Also
ja.
Und nicht ungefährlich.
Ja, ich habe meinen Körper ausgebeutet, um zu überleben, was ich immer noch als die richtige Entscheidung empfinde, weil es wirklich keine andere Alternative gab. Aber es war sehr traumatisierend, sehr schwierig. Und ich leide eigentlich immer noch heute von den Konsequenzen. Aber wie gesagt, man muss dann entscheiden, bin ich bereit, irgendwas zu opfern, um doch zu überleben. Und man muss oft was opfern in dieser Gesellschaft, um zu überleben.
Hat es sich denn gelohnt?
Ja, absolut, weil ich bin dann über die Runde gekommen. Ich habe überlebt. Ich denke, es hat sich gelohnt, mich durch diese Zeit zu quälen, um in dieser Zeit, in der ich jetzt bin, anzukommen.
Wir müssen noch mal rekapitulieren. Du kommst aus einer sehr, sehr engen Gemeinschaft, wo es sehr dichte, sehr enge soziale Bindungen gibt. Bist auf einmal völlig alleine. Was hat dir geholfen dabei, wenn es nicht Menschen waren und auch nicht Geld war, was von irgendwoher kam, diesen Ausstieg zu machen?
Also da war mein Sohn, glaube ich, der Hauptantrieb. Weil als er geboren wurde, habe ich verstanden, ich muss alles für ihn tun. Ich hatte ganz viele mutterliche Hormone, die plötzlich eingeschaltet worden sind. Und er hat mich sehr orientiert. Auch später in diesem Überlebenskampf habe ich ständig an ihn gedacht. Und ich wollte, dass er eine Zukunft hat, wie ich das nicht hatte. Und das hat mich sehr viel Feuer gegeben. Ich glaube, ohne ihn hätte ich das bestimmt auch nicht machen können und hätte das nicht gemacht.
Dann war also dein Sohn dir eine Stütze, dann war wahrscheinlich weiterhin, waren die Bücher, die ja immer offenbar eine große Rolle spielen in deinem Leben, und das Schreiben eine Stütze. Du hast gerade beschrieben, die amerikanische Gesellschaft, die wenige Unterstützung, die es in so einem Fall vom Staat gibt. Und war das auch ein Grund, dich Richtung Europa zu orientieren?
Ich habe erstmal Europa besucht, als ich dann wieder Geld hatte. Ich habe mal das Buch geschrieben, dann würde es veröffentlicht und es würde also überraschenderweise ein sehr großer Erfolg. Also niemand hat das erwartet. Und es hat dann erstmal Geld verdient und ich hatte Geld auf meinem Konto und konnte dann auch Reisen unternehmen. Und ich bin dann später nach Europa gereist und dann kam ich halt einmal, zweimal, dreimal nach Europa. Und erst hat mich Europa interessiert, weil ich wusste, es ist das Land meiner Großeltern, wo sie geboren worden sind, wo sie aufgewachsen sind. Das Land, wovon meine Großmutter immer sprach, obwohl sie nie zurückgehen wollte. Und ich wollte eher die Vergangenheit in Europa erkunden. Es ist mir erst viele Jahre später aufgefallen, dass wenn man die Politik in Europa mit der amerikanischen Politik vergleicht, dann ist alles, was in Europa ist, eigentlich links von Amerika. Und jetzt ist es klar, ich lebe in Berlin und mein Lebensziel hat sich drastisch geändert. Im Vergleich zu New York ist es auch so, dass man auch weniger Geld verdient, aber man braucht halt viel weniger, um eine sehr hohe Lebensqualität zu erreichen. Es ist nicht so, dass ich Angst vor Obdachlosigkeit oder Hunger mehr habe, weil ich weiß, auch wenn das trotzdem passieren soll, dass ich wieder im Leben scheitere, das wird mir halt hier nie passieren. Und dass diese Angst gelindert wird, das ist viel wertvoller, als man denken würde.
Du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt angekommen in diesem neuen Leben und fühlst dich wohl. Trotzdem kommst du ja aus einer Gemeinschaft, die eine große Spiritualität hat, wo Religion eine große Rolle spielt. Das hast du irgendwie abgelegt. Entsteht da nicht sowas wie ein Loch, das mit was anderem gefüllt werden muss?
Also auf jeden Fall geht das nicht, sofort Atheistin zu werden. Aber das Glauben habe ich auch wirklich nie hinter mir gelassen. Ich habe die Regeln hinterlassen, ich habe die Weltanschauung hinterlassen. Ich habe auch eigentlich auf eine Art und Weise das Bild, das ich vom Gott hatte, hinterlassen. Aber das Glauben ist geblieben eigentlich. Und das beschreibe ich auch in meinen Büchern, wie ich mich eigentlich in Leben vorantreibe, in dem, dass ich an die Zukunft glaube.
Hast du denn die Menschen von damals komplett hinter dir gelassen? Du hast ja beschrieben, deine Großmutter war ein wichtiger Mensch für dich immer.
Es gibt absolut keinen Kontakt zu der Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft möchte mich tot sehen. Das haben sie mir auch wortwörtlich vermittelt. Was gut ist, ist, dass meine Großmutter eigentlich schon dement war, als ich ging. Sie hat nicht verstanden, dass ich gehe. Sie hat es nie wirklich mitbekommen. Das war für mich ein Trost. Ich habe sie sehr, sehr vermisst, als ich ging. Aber ich habe auch verstanden, dass auch wenn ich sie besuchen könnte, würde ich sie nicht erleben können, weil sie nicht mehr wirklich anwesend war. Und insofern, als ich immer wieder nach Europa gereist bin und habe dann auch eine Spurensuche angefangen und habe versucht, über ihr Leben mehr zu erfahren, da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin ihr näher hier in Europa, als ich jetzt in Williamsburg sein könnte.
Für Kinder ist es ja ganz, ganz wichtig, dass sie irgendwie ihre Wurzeln kennen. Die fragen ganz, ganz viel nach. Dein Sohn ist jetzt 11? Ist
ja,
das richtig?
Er wird 12.
Er wird 12. Wie ist es mit ihm und seinem Vater zum Beispiel und dieser Geschichte?
Ja, lustigerweise ist sein Vater auch 4 Jahre später ausgestiegen. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte.
Der aus dieser sehr strengen Familie kam, genau. Wir erinnern uns.
Der hatte auch seinen Weg. 4 Jahre danach hat er angefangen, auch mit der Gemeinschaft zu brechen.
Warst du ein Vorbild für ihn?
Das weiß ich nicht. Alles ist möglich. Ich weiß das nicht sicherlich. Ich habe ihn nie gefragt. Aber ich weiß, dass er heute gar nicht mehr religiös ist, dass er mit einer nicht religiösen Frau verheiratet ist. Der hat eine neue Familie gegründet. Und weil es keine Unterschiede mehr gibt zwischen unserem Leben, mein Sohn kann ja auch hin und her reisen, ohne das Gefühl zu haben, er besucht eine andere Welt. Und mein Sohn besucht seinen Vater so 2-3 Mal im Jahr, freut sich sehr drauf. Und weil mein Sohn auch sehr jung war, als ich ausgestiegen bin, der war ja kurz vor seinem 3. Geburtstag, naja, der erinnert sich gar nicht daran und fühlt sich auch sehr normal. Der kennt nur die Welt, in der wir jetzt sind. Der hat nicht das Gefühl, wie ich es habe, dass ich hier fremd bin oder dass ich irgendwie die Leute erklären muss, woher ich komme. Der fühlt sich hier verwurzelt und insofern ist ein ganz normales Kind.
Deborah, kannst du dir vorstellen, irgendwann mit deinem Sohn, vielleicht wenn er erwachsen ist, wenn er 18 ist, nach Williamsburg zu gehen, mit ihm an der Hand durch das Viertel?
Ich bin schon dahin gegangen, also kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, das war in Ende 2014, bin ich zufällig durch diesen Viertel mit meinem Auto gefahren.
Aber du hast ja gesagt, die wollen dich tot sehen, also du bist nur durchgefahren.
Ich bin durchgefahren im Auto und ich hatte Sonnenbrille an und Schal und mein Sohn saß hinten und wir sind einfach kurz vorbeigefahren und er guckte aus vom Fenster und hat gefragt, Mama, wer sind die komisch angezogenen Leute in der Straße? Und dann habe ich gesagt, ja, die Gemeinschaft hier ist die Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin und der du hättest auch aufwachsen können, aber ich habe mich entschieden zu gehen und ja, so hätte dein Leben aussehen können. Und dann hat er so nochmal geguckt und sich so überlegt und er war damals 8 Jahre alt und hat gesagt, ja Mama, eigentlich gut, dass du gegangen bist.
Das mit dem Laserschwert oder was auch immer dein Sohn so als Spielzeug hat, wäre dann nicht gegangen, ne?
Genau.
Das Buch von Deborah Feldmann heißt Unorthodox und ist in Deutschland bei BTB erschienen. Mehr von ihr gibt es auf deutschlandfunknova.de. Sven Preger hat 1 Stunde lang mit ihr gesprochen in 1 Stunde Talk. Wenn ihr noch mehr über die Chassiden in New York wissen wollt, vor 2 Wochen ist auf Netflix eine Doku über 3 weitere Aussteiger und Aussteigerinnen an den Start gegangen.
They have designed the society where everybody who leaves, they end up in jail or in rehab. They never make it out there.
I lived 12 years with a spouse who beat me, who yelled at me, who broke me, and I never responded. I just had more babies. I am breaking a religious law if I press charges. I can't do it anymore.
If you don't show up in court, then you lose your children.
Ein Ausschnitt vom Trailer zum Dokumentarfilm One of Us, der die Geschichten von 3 Aussteigern aus der chassidischen Gemeinschaft in New York erzählt. Und das in Spielfilmlänge. Kriegt ihr bei Netflix. So. Das war's schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart in dieser 100. Und danke an Timo Nikolas, der Sabine Buntschuh für uns getroffen hat. Danke an Deborah Feldmann, die uns von ihrer Flucht aus der Gemeinschaft der Satmara erzählt hat. Danke an Julia Roche online und Norman Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami für die Redaktion der Sendung. Die nächste neue 100 gibt es dann in 2 Wochen. In einer Woche haben wir eine Wiederholung im Programm. Und bei der neuen 100, da ist das Thema innere Befreiung. Wenn ihr da Geschichten gehört, gesehen, gelesen oder am besten erlebt habt, dann her damit. Wir freuen uns über eure Geschichten. mail@deutschlandfunknova.de ist da die richtige Adresse. Auch für euer Lob, eure Anregungen, eure Kritik. Übrigens, empfehlt uns doch weiter, wenn euch gefällt, was ihr hier auf die Ohren von uns kriegt. Bei Freunden in sozialen Netzwerken. Ganz besonders freuen wir uns aber auch über Rezensionen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Also wenn ihr uns da ein bisschen was bei iTunes schreibt und uns ein paar Sterne gibt, dann freuen wir uns sehr. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Ich habe 5 Jahre lang in München gelebt und bin da jeden Tag mit der U-Bahn gefahren. Aber ich habe mir irgendwie nie Gedanken darüber gemacht, wer eigentlich hinter der Stimme steckt, die die Haltestellenansagen spricht. Das sind irgendwie so Stimmen, über die denkt man nie nach, aber die sind irgendwie immer da. Und umso cooler fand ich es dann natürlich, dass ich Sabine Bundschuh kennenlernen konnte, weil sie irgendwie damals ein Teil von meinem Leben war.
Ich habe irgendwie eine Sprache noch zwischen dem Jiddischen und dem Deutschen. Ich habe neulich einen Film geguckt, Menasche heißt der. Und der Film hat hasidische Schauspieler drin. Und da sprechen die alle das Jiddisch aus meiner Vergangenheit. Und ich habe es gehört und mir ist sofort aufgefallen, dass ich mal diese Sprache gesprochen habe, aber kann das eigentlich nicht mehr aussprechen, wie sie das aussprechen, weil ich meine Muskeln im Mund umtrainieren musste, um Deutsch aussprechen zu können. Dann habe ich versucht, gewisse Sätze zum Beispiel zu wiederholen. Es gab einen Satz, wo er sagt, der Mann sagt, du mögst mit uns rechnen. Und ich kann das nicht mehr sagen, wie er das sagt. Es bedeutet, du mögst mit uns rechnen. Aber er sagt es rechnen.
Rechnen.
Genau, und ich kann das nicht mehr. Ich habe das mal gekannt und kann das nicht mehr. Ja, ich bin auch im Prozess, mein Jiddisch so zu übertragen und blieb irgendwie in der Mitte stecken und arbeite gerade mit dieser Sprache, die in der Mitte ist, die kein Jiddisch und kein Deutsch ist.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.